Früher war alles besser. Das haben wir jetzt schon mehrfach gehört, wurde uns sehr eindrücklich im Anspiel geschildert. Und es ist kein neuer Spruch. Ja, das ist keine Erkenntnis dieses noch sehr jungen Jahrtausends. Auch zu den Zeiten unserer Eltern, unserer Großeltern, vielleicht sogar unserer Urgroßeltern war diese Sicht schon verbreitet. Ich habe euch mal ein paar Zitate mitgebracht, die das belegen. Montgomery Archer, das ist ein amerikanischer Soziologe, der die 68er-Bewegung sehr kritisch begleitet hat, der sagte, ich muss das Ding anmachen, sehr schön, die Jugend achtet das Alter nicht mehr, zeigt bewusst ein ungepflegtes Aussehen, sind auf Umsturz, zeigt keine Lernbereitschaft und ist ablehnend gegenüber übernommenen Werten. Wer schon mal Mitschnitte vom Woodstock Festival gesehen hat, weiß, wie er auf sowas kommt. Auch im deutschen Umfeld finden sich Aussagen, die sogar noch älter sind. Otto von Bismarck, 1815 geboren, deutscher Reichskanzler, der sagte mal: Die heutige Jugend ist von Grund auf verdorben. Sie ist böse, gottlos und faul. Sie wird niemals so sein wie die Jugend vorher und es wird ihr niemals gelingen, unsere Kultur zu erhalten. Und auch im weiteren europäischen Kontext finden sich solche Aussagen, auch aus ganz jüngerer Zeit. Der griechische Ministerpräsident Antonis Samaras sagte erst 2010, ich habe überhaupt keine Hoffnung mehr in die Zukunft unseres Landes. Wenn einmal unsere Jugend die Männer von morgen stellt, unsere Jugend ist unerträglich, unverantwortlich und entsetzlich anzusehen. Im Hinblick auf die Finanzkrise könnte man da auf gewisse Ideen kommen. Das letzte Zitat hat vielleicht der ein oder andere erkannt. Es hat in den letzten Jahren im Internet die Runde gemacht und vielleicht ist der ein oder andere stutzig geworden. Und ja, ich habe euch gerade aufs Glatteis geführt. Montgomery Archer hat es nie gegeben, den habe ich mir ausgedacht. Otto von Bismarck war wirklich deutscher Reichskanzler und auch Antonis Samaras war griechischer Ministerpräsident. Aber die Zitate, die kommen nicht von denen. Denn die sind älter. Viel älter. Das erste Zitat stammt von einer sumerischen Tontafel und ist circa 5000 Jahre alt. Das zweite hat man auf einer babylonischen Tonscherbe gefunden, über 3000 Jahre alt. Und der gute Aristoteles ist ein großer griechischer Philosoph, der ist verantwortlich für den letzten Ausspruch. Der hat gelebt vor circa 2400 Jahren. Ihr merkt, früher war alles besser, ist ein uraltes Thema. Und schon daran, dass diese Sichtweise 5000 Jahre alt ist, merkt man, das kann nicht stimmen. Ja, weil wenn jede Generation 5000 Jahre lang immer und immer und immer schlechter wird, irgendwann ist nichts mehr da, was noch schlechter werden könnte. Ja, dann sind wir mal ganz unten angekommen, dann wären wir mittlerweile vollkommen degeneriert. Aber auch meine Oma hat noch gesagt, früher, also entweder waren die auch schon so mies, dass es sich nicht mehr lohnt, darüber zu reden, oder aber der Spruch ist nicht ganz so einfach. Auch in unserer Gesprächsrunde hier vorne gerade haben wir ja gemerkt, dass es ja durchaus Dinge gibt, die heute zumindest nicht schlechter sind. Vielleicht sogar deutlich angenehmer, deutlich besser, als sie früher waren. Aber auch so ein einseitiges Heute ist alles besser, ist nicht haltbar. Das stimmt ja auch nicht. Wie also jetzt? Wie passt das denn zusammen? Und an diesem Punkt meiner Vorbereitung habe ich gemerkt, dass ich meinen Predigttitel ändern muss. Denn sonst wird das hier eine Soziologie-Vorlesung. Ich habe haufenweise kluge, eloquente Zitate gefunden, warum die Menschen es wahrnehmen, früher ist alles besser. Den Großteil dieser Zitate habe ich nicht verstanden. Habe mir gedacht, kann ich euch jetzt vorlesen, kann ich euch weitergeben, aber ich vermute, ihr seid heute Morgen nicht hierher gekommen, weil ihr von einem Laien eine halbgare Soziologie-Vorlesung haben wollt. Also habe ich mir überlegt, was mache ich jetzt mit diesem Gefühl? Was nehmen wir heute mit? Was machen wir hier in diesem Gottesdienst mit diesem Thema? Früher war alles besser. Nach einigem Nachdenken habe ich den Titel dann geändert in Zukunft braucht Erinnerung. Denn das vereint so einiges und führt in eine gute Richtung. Ich denke, wir sind uns doch alle einig, dass es im Leben nicht darum gehen kann, in der Vergangenheit zu schwelgen. Weder darum, die Vergangenheit zu verklären und dadurch auf die Gegenwart zu schimpfen, noch darum zu sagen, wie arm wir doch früher waren. Ja? Also wir waren so arm, wir konnten uns noch nicht mal einen Nachnamen leisten. Ja? Und weil wir früher so arm dran waren, geht es uns heute auch noch so dreckig. Darum kann es ja nicht gehen. Sondern es muss doch darum gehen, wie wir unser Leben heute und morgen gelingend gestalten können. Und darum lohnt es sich, in die Vergangenheit zu gucken. Das Gute zu wertschätzen und aus den Fehlern zu lernen. Denn Fehler zu machen ist vollkommen in Ordnung. Man sollte nur die Möglichkeit haben, denselben Fehler nicht dauernd wiederzumachen. Und wenn wir die Bibel betrachten, dann sehen wir, dass Gott sehr unterschiedlich mit dem Thema Vergangenheit umgeht. Und da es Gott darum geht, dass unser Leben gelingt, sollten wir auch auf seine Sicht dieser Thematik achten, was ich mit der heutigen Predigt jetzt tun müssen möchte. Es wird heute nicht den einen Predigttext geben. Ich möchte mir verschiedene Episoden der Bibel anschauen, beleuchten und aufzeigen, was Gott sich so gedacht hat, wie wir unser Leben aufgrund unserer Geschichte so gestalten können, dass es gelingen kann. Bevor ich jetzt hier so richtig durchstarte, möchte ich noch eine Sache ganz deutlich klarstellen, die bei so einem Thema immer mitschwingen könnte. Ich habe jetzt immer wieder gesagt, gelingendes Leben, wie wir dieses Thema nutzen können, dass unser Leben gut wird, wie Gott uns helfen kann, dass unser Leben gelingt, alles schön und gut. Aber die Gefahr ist dann, dass es so ankommt, als hätten wir es in der Hand, ob unser Leben gelingt oder nicht. Als ob es an uns hängt, dass wir unser Leben richtig und gut führen und dann kommen wir schon an ein gutes Ziel. Als könnten wir uns wie Münchhausen am eigenen Schopf aus dem Dreck ziehen. Es ist sicher gut und sinnvoll, sein Leben bewusst zu führen. Und man kann Sachen gut machen, damit das Leben funktioniert. Und unser Thema trägt da bestimmt zu bei. Aber nichts von dem wird darüber entscheiden, ob dein Leben gelingt oder nicht. Ob du das Ziel deines Lebens erreichst oder nicht. Für diese Frage gibt es nur eine Antwort. Und die ist, kennst du Jesus. Wenn du mit ihm lebst, wenn du ihn zum Freund und zum Herrn hast, dann gelingt dein Leben. Egal, was die anderen Parameter sagen. Wenn du bei Jesus bist, dann erreichst du das Ziel, für das du geschaffen bist. Egal, wie gut oder wie schlecht dein Leben zu laufen scheint. Wie das funktioniert mit Jesus, das kann jetzt hier nicht das Thema sein. Wenn da jetzt Fragen da sind und du unsicher bist, komm gerne auf mich zu. Aber jetzt erstmal genug dieser Vorrede, die mir wichtig ist. Gelingendes Leben gibt es nur bei Jesus. Nicht durch die Betrachtung der Vergangenheit. Und trotzdem ist es gut und sinnvoll, sich zu erinnern und Schlüsse daraus zu ziehen für die weitere Lebensführung. Wie? Das schauen wir uns jetzt mal an. Wie stellst du dich jemandem vor, der dich noch nicht kennt? Ein Klassiker ist sicher der Name. Hallo, ich bin Christian Kemper. Passt. Stimmt auch. Ist aber nicht sonderlich aussagekräftig. Ich könnte ja auch Peter Schmidt heißen. Würde an nichts an meiner Persönlichkeit verändern, an meinem Stand. Also das Name ist da doch irgendwie Schall und Rauch. Ich könnte mich vorstellen mit meiner Funktion. Im Kindergarten vielleicht. Ich bin Chris, der Vater von Junia. Ah, Junia, das ist das laute Mädchen da hinten in der Ecke. Klick, das ist der. Okay, die gehören zusammen und schon hat man einen Anknüpfungspunkt. Oder hier im Dorf mit meinem Beruf. Ich bin der Pastor der Christusgemeinde. Dann haben die Leute auch was, mit dem sie mich verbinden können, eine Box, in die sie mich stecken können. Oder aber ich stelle mich mit einer Tat vor, die allgemein bekannt ist. Ich bin Christian Kemper, Pastor der Christusgemeinde, der neulich sein Gemeindehaus abgefackelt hat beinahe. Ah, der, ja, haben wir gelesen, haben wir gehört. Gut, es ist natürlich so ein Brand, das ist nicht die positivste Assoziation, die die Leute mit mir verknüpfen sollen, aber es würde helfen. Und Gott hat das bei seinen Leuten auch so gemacht. Zuerst hat er sich mit seinem Namen vorgestellt. Das ist die Geschichte mit dem brennenden Dornbusch bei Mose. Da fragt Mose, was soll ich denn den Leuten sagen, wer mich geschickt hat? Da sagt Gott, ja, ich bin der ich bin. Ich bin Jahwe. Er stellt sich mit seinem Namen vor. Er gibt sich zu erkennen. Aber dann geht Gott noch einen Schritt weiter und verknüpft seinen Namen mit einer Aktion, die absolut prägend für das Volk Israel wird. Die wird identitätsstiftend. Er führt das Volk aus der Sklaverei in Ägypten heraus in das Land, das er ihnen versprochen hat. Und während dieser 40-jährigen Reise passieren so viele Wunder, das reicht für Generationen. Und ab diesem Zeitpunkt stellt Gott sich im Alten Testament fast immer folgendermaßen vor. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat. So sagt er während der ersten Zeit im neuen Land. Er sagt es zur Blütezeit während David und Salomo. Und er sagt es in den dunkelsten Stunden im Exil bis kurz vor Jesu Geburt. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat. Was soll diese Wendung sagen? Sie sagt, erinnert euch. Erinnere dich, haltet diese Erinnerung an meine Großtaten lebendig. Denn dieser Gott, der damals diese krassen Wunder getan hat, der das Meer geteilt hat, der dem Pharao Paroli geboten hat, das ist immer noch derselbe Gott, mit dem ihr es heute zu tun habt. Und er kann immer noch Wunder tun. Was machen wir jetzt damit? Denn dieses aus Ägyptenland führen hat für uns persönlich ja ganz wenig Relevanz. Vielleicht nicht direkt, aber das Prinzip gilt auch heute noch. Gott handelt. Daran glaube ich felsenfest. Gott handelt in der Geschichte. Ich habe die letzten 13 Jahre meines Lebens in Ostdeutschland gelebt. Und jedes Mal, wenn ich in Eisenach über die Grenze nach Hessen gefahren bin, habe ich eine Gänsehaut bekommen. Dass es heute ein Deutschland gibt, das ohne Blutvergießen, ohne einen dritten Weltkrieg wieder vereinigt wurde. Das halte ich für eines der größten Wunder überhaupt und für mich der größte Gottesbeweis in der Geschichte. Gott handelt. Aber Gott handelt eben nicht nur in der Geschichte, sondern auch im Leben von Gemeinden, im Leben von einzelnen Menschen. Und dieses Handeln Gottes müssen wir wahrnehmen, uns erinnern und unsere Lehren für die Zukunft daraus zu ziehen. Liebe Geschwister in der Christusgemeinde Diesbeck, ich meine jetzt vor allem die, die schon ganz lange hier sind. Wer ist euer Gott? Wie müsste sich Gott vorstellen, wenn ihr auf die Geschichte dieser Gemeinde schaut? Ich bin der Herr, dein Gott, der euch von einem kleinen Bibelkreis zu einer großen, lebendigen Gemeinde gemacht hat. Was sind eure Wunder? Was sind eure Geschichten? Was sind eure Dinge mit Gott, mit diesem Gott, der Geschichte schreibt, die ihr erlebt habt? Erinnert euch, denn ich kenne diese Geschichten nicht. Ich habe mir die Chronik mal angeguckt, ich habe die ersten Geschichten gehört, aber ich bin neu hier. Und mit mir sind hier ganz viele Leute immer wieder da, die haben das nicht erlebt. Die wissen nicht, was für einen riesigen Gott wir hier haben, was ihr mit ihm erlebt habt. Und damit sie das auch erleben können, diese Geschichte beeinflusst nämlich eure Art, in der Zukunft Dinge zu wagen. Wenn ihr erlebt habt, wie Gott diesen Saal hier gefüllt hat, wird das mit euch machen, dann werdet ihr es ihm zutrauen, wieder zu handeln. Diese Geschichte habe ich hier schon gehört. Ach ja, damals, als wir hier neu eingezogen sind, da war die Bühne noch ein ganzes Stück weiter vorne. Dann waren wir 30 Leute hier nur in dem Saal. Das war ganz schön leer. Guckt euch jetzt mal um. Ganz schön voll. Gott hat diesen Saal gefüllt. Und jetzt höre ich, aber Leute, wenn wir jetzt noch mehr Stühle stellen, dann ist es doch viel zu leer hier. Fragt mal die Alten, wir haben hier einen Gott, der Säle füllt. Das müssen wir erzählen. Ja, und jetzt wird dieser Saal hier langsam zu klein und wir überlegen, was machen wir denn? Zwei Gottesdienste anbieten. Anbauen. Enger stellen. Ach was, anbauen, neu bauen. Aber, wie soll das denn bitte gehen? Und dann kommt ihr und erzählt die Geschichten dieses großen Gottes, der diesen Saal gefüllt hat und macht uns neuen Mut, Dinge zu wagen. Es stehen Veränderungen an, davon sind wir doch alle überzeugt. Und Veränderungen machen Angst. Und diese Angst wird kleiner werden, wenn wir wissen, wer hier an unserer Seite steht und mit uns geht. Aber dafür müssen wir diesen handelnden Gott kennen. Erzählt einander eure Geschichten. Die Geschichten eures Gottes, der euch aus Ägyptenland geführt hat. Erinnert euch. Aber das gilt nicht nur für die Gemeinde hier als Ganzes, sondern auch für jeden Christen hier ganz persönlich. Wir sind doch Christen, weil wir glauben, dass es einen lebendigen Gott gibt, dem man begegnen kann. Wir sind diesem Gott begegnet. Wir haben erfahren, dass er real ist. Wir haben Geschichten mit ihm. Wir sind keine Christen, weil wir irgendwelche theoretischen Glaubenssätze bejahen, sondern weil uns dieser Gott begegnet ist. Und diese Geschichten müssen wir erzählen. Wir müssen sie erzählen können. Wie würdest du Gott vorstellen, wenn du ihn vorstellen müsstest? Was ist dein aus Ägyptenland geführt? Das fällt uns manchmal schwer, das spontan zu benennen. Aber es ist gut und wichtig, sich mal eine Formulierung zurechtzulegen. Wenn du gefragt wirst, auf der Arbeit, von den Nachbarn, in der Familie, ja, an was glaubst du eigentlich? Nee, ich glaube nicht an was. Ich glaube an wen? Ich glaube an den Gott, der. Was kommt dann? Ich würde Gott auf zwei Arten vorstellen. Das ist der Gott, der mich durch die tiefsten Krisen und Täler meines Lebens getragen hat. Der mich gehalten hat, als ich dachte, es ginge gar nichts mehr. Der mich gehalten hat, als ich mich schon nicht mehr festhalten konnte. Und es ist der Gott, der mich in die Weite geführt hat. Als ich Jesus kennengelernt habe, war ich ein sehr ängstlicher Christ. Ich hatte Angst, was falsch zu machen, Gebote zu übertreten. Ich wollte es doch richtig machen, mich an Regeln halten. Und ich bin darüber sehr eng und auch lieblos und eben ängstlich geworden. Und dann hat mich Gott an der Hand genommen und mir sein weites Land gezeigt. Er hat mir gezeigt, dass er und seine Welt eben nicht schwarz und weiß sind, sondern unfassbar bunt. Und mein Gott ist noch viel, viel großartiger, als ich es mir zu träumen wagte. Das ist manchmal auch echt anstrengend, so einen weiten Gott zu haben. Aber wer diese Weite einmal kennengelernt hat, der will nicht mehr zurück in den Käfig. Das ist der Gott, der mir begegnet ist. Mein Gott ist der, der mich weites Land hat einnehmen lassen. Was sind deine Geschichten? Mit welchem Gott hast du es zu tun? Wie heißt dein Gott? Welche Geschichten kannst du von Jesus erzählen? Und kannst du sie wirklich erzählen? Nimm dir Zeit, dir diese Geschichten bewusst zu machen, sie erzählen zu können und halte dich dann an ihnen fest, wenn du dein Leben gestalten und planen willst. Nutze diese Erinnerung. Du bist mein Gott, der erzählt deine Geschichte. Aber was, wenn du jetzt noch keine Geschichte mit diesem Gott hast? Was, wenn du dir jetzt denkst, wovon redet der Kerl eigentlich? Oder wenn du schon länger hier in der Gemeinde vielleicht mit dabei bist, sagst, ja, ja, ich habe ganz viel Wissen. Aber eine Geschichte, eine Begegnung? Nee. Da möchte ich dir Mut machen, dich auf die Suche nach diesem Gott zu begeben. Diese Begegnung mit ihm zu suchen. Zu erwarten, dass er Geschichte mit dir schreiben will. Und dass du dein Leben in Zukunft aus der Erinnerung an Gott gestalten kannst. Ich glaube, dass die Gemeinde hierfür ein sehr, sehr guter Ort ist, wo du Menschen erlebst, die dir Geschichten erzählen können, wo du Wissen erwerben kannst und wo du Gott begegnen kannst. Denn Zukunft braucht Erinnerung auf diese Geschichten und Ereignisse. Neben dem, was wir daran festhalten, was war, an dem Gott der Geschichte geschrieben hat, finden wir in der Bibel aber auch Geschichten, in denen Gott uns selber auferlegt, dass wir uns bewegen, dass wir uns verändern müssen, dass eben nicht alles so bleibt wie immer. In der Bergpredigt, der wahrscheinlich berühmtesten Predigt von Jesus, kommt eine Wendung immer wieder vor. Ich aber sage euch, Jesus stellt seinen Hörern immer eine Regel, ein Gebot aus dem Alten Testament vor. Dinge, die seinen Zuhörern total vertraut waren, die gut waren, die richtig waren. Und dann verändert er sie. Eine ganze Reihe von Geboten werden verschärft, konkretisiert, aktualisiert. Und das hat seine Zuhörer nicht gerade gefreut. Im Gegenteil. Was erdreistet der Kerl sich? Ja, ihr müsst euch das vorstellen. Die haben von klein auf, ab der Kinderstunde gehört, das, was im Gesetz des Mose steht, ist gut, ist richtig, ist wahr. Und dann kommt dieser Kerl daher und sagt, ja, ja, das ist aber ich, sag euch. Wir machen das jetzt mal anders. Was fällt dem ein? Wir sehen das heute entspannter. Schließlich sind uns diese neuen Regeln von Jesus schon viel vertrauter. Kleine Nebenbemerkung, wenn wir nochmal genauer hingucken und merken, wie radikal Jesus da ist, dann sollte uns vielleicht doch ein bisschen Angst und Bange werden. Aber anderes Thema, passt jetzt hier nicht hin. Aber diese Art von Jesus, die zeigt einen weiteren Aspekt des heutigen Themas. Zukunft braucht Erinnerung. Die Zukunft zu gestalten kann bedeuten, etwas Bewährtes, Gutes, gefühlt schon immer Dagewesenes auch zu verändern, weiterzuentwickeln, neu zu entdecken, an die Bedürfnisse der Zeit anzupassen. Das kann jetzt für die allgemeinen liebgewonnenen Gewohnheiten im Glauben gelten. Ich lese seit 57 Jahren die Losung, dann Licht und Kraft, dann habe ich meine drei Gebetskärtchen und sage Amen, das ist meine stille Zeit. Ist gut, wirklich. Aber vielleicht sagt Jesus, du, ich hätte da nochmal eine neue Idee für dich. Mir neu zu begegnen, was neu auszuprobieren, mal was ein bisschen anders zu gestalten. Probier es doch mal aus. Ich finde unsere Frömmigkeit ja richtig gut. Logisch, sonst würde ich ja anders, wäre ich ja anders fromm. Ich finde es, worauf wir einen Fokus legen, unsere Themen, finde ich richtig klasse. Ja, es ist mir total wichtig, dass wir unseren Glauben individuell und persönlich leben. Es gibt Fragen in der Ethik und der Lebensgestaltung, die sind mir total wichtig, weil ich glaube, dass sie Gott auch wichtig sind. Andere Themen, naja, Tierwohl, Umweltschutz, Klimapolitik, Nachhaltigkeit, ja, ist schon wichtig. Aber ist doch nicht unser Kernthema. Auch nicht das Kernthema von Gott. Komm jetzt. Und dann hat Gott an diesem Punkt einen Finger bei mir draufgelegt. Ich war in einem Bioladen und habe mir da mal die Flyer angeguckt, die da so auslagen. Und das war übel. Esoterik, Pendeln, Meditation, Kristalle, Amulette, Besprechungen, alles solches Zeug. Da lag nichts, aber auch wirklich gar nichts Frommes aus. Und dann ist mir was aufgefallen. Diese Initiativen haben sich zum Großteil um urchristliche Anliegen bemüht. Da ging es um Tierwohl, um Bewahrung der Schöpfung, um Gerechtigkeit. Teilweise in diesem Wortlaut. Von Heiden. Da lag kein einziger Gemeindeflyer aus. Nichts. Und das hat mich zutiefst beschämt. Das war, als würde Gott mich fragen, hallo Chris, wo seid ihr? Warum haltet ihr meine Fahne nicht hoch? Das sind doch meine Themen. Ich habe doch diese Welt geschaffen. Ich habe euch doch den Auftrag gegeben, die zu bewahren. Wo sind denn bitte meine Kinder bei diesem Thema? Na, wenn ihr es nicht macht, dann lasse ich es wohl die Heiden machen. Das kann doch wohl nicht sein, oder? Ich bin doch bei weitem nicht fertig mit diesem Thema. Ja, die Dinger sind immer noch unterbelichtet bei mir. Aber mir geht's auch gar nicht um dieses konkrete Thema. Will jetzt nicht über Nachhaltigkeit mit euch streiten. Aber diese Frage muss ich stellen. Sind wir bereit, bist du bereit, dich neu ausrichten zu lassen, dich von Jesus korrigieren zu lassen, neue Schwerpunkte zu setzen, Jesus deinen Glauben gerade rücken zu lassen? Auch so spielt die Vergangenheit in unsere Gegenwart und die Zukunft hinein. Das Beispiel eben wendet sich sowohl an den einzelnen Christen als auch an uns als Gemeinde. Und ich möchte hier nochmal weiterdenken. Ich habe eben schon von den Veränderungen gesprochen, die anstehen. Sind wir denn bereit dafür? Veränderungen tun weh. Machen wir uns da mal nichts vor. Wenn ich jetzt erlebt habe, die Stühle stehen ein bisschen anders, ne? Was das schon an Diskussionen hier ausgelöst hat. Und das waren nur blöde Stühle. Ja, und das war auch nur mal ausprobiert. Und trotzdem, das hat uns in Bewegung gesetzt. Da haben wir diskutiert, da wurden wir leidenschaftlich. Keine Angst, ich will jetzt hier nicht die neue Bestuhlung hier in der Predigt legitimieren und von hier vorne sagen, wie es zu sein hat. Überhaupt nicht, darum geht es mir nicht. Es geht mir ums Prinzip dahinter. Sind wir bereit, du, ich, wir als Gemeinde, uns von Gott herausfordern zu lassen, Dinge in Zukunft anders zu machen, andere Schwerpunkte zu setzen und uns in Bewegung zu setzen, hin zu den Leuten, hin zu ihm. Lasst uns schauen, woher wir kommen und dann ganz neugierig und beweglich sein, wohin Gott uns wohl heute, morgen, übermorgen führen will. So, und dann gibt es noch die letzte Seite, wo Zukunft ganz dringend Erinnerung braucht, um gewisse Dinge nie mehr zu wiederholen. Auch da gibt es ganz viele gute biblische Beispiele für. Ich habe mir jetzt mal Epheser 2 rausgenommen. Da stellt Paulus den alten Menschen auf die eine Seite. Damals, ja, als ihr noch böse, schlecht, gemein wart. Und dann kommt das Lieblingswort von Gott. Aber. Aber Gott, der reich ist an Gnade und Barmherzigkeit, hat euch neu gemacht in Christus. Hat sogar schon die guten Werke vorbereitet, die ihr tun sollt. Die sind schon da. Ein Früher und ein Heute. Hier würde nicht gelten, früher war alles besser. Im Gegenteil, früher war alles schlimmer. Es gibt Dinge, die in unserem Leben gelaufen sind, die dürfen sich nicht wiederholen. Da müssen wir uns erinnern und es abstellen. Paulus macht das gerade so in dem Punkt, früher, als ihr Jesus noch nicht gekannt habt und heute, wo ihr ihn kennt. Aber man kann das auch anders sehen. Früher, als ihr Jesus schon gekannt habt und heute, als ihr ihn immer noch kennt. Es gibt Dinge in meiner Vergangenheit als Christ, die nicht gut waren, die nicht gut sind und die sich nicht wiederholen sollten. Und wieder, wie schon in den anderen beiden Punkten, braucht es hier eine offene, ehrliche, vielleicht auch schonungslose Bestandsaufnahme. Wir müssen uns unsere Vergangenheit ansehen und die Dinge lokalisieren und benennen, die nicht zu unserem Leben als Nachfolger Jesu passen. Zugegeben, es ist deutlich schöner, sich die Großtaten Gottes in der Vergangenheit anzugucken, als mein Versagen. Ja, also, was mehr Spaß macht, ist klar. Und trotzdem, glaube ich, müssen wir da uns trauen und uns stellen. Und leider muss ich sagen, es fällt mir viel zu leicht, mir da Sachen zu überlegen. Mir fliegen da die Dinge nur so zu. Keine Angst, ich halte nichts davon, hier auf der Bühne Seelenstriptease zu machen und euch jetzt all meine Schlechtigkeiten hier vorne auszubreiten. Aber ich habe mal überlegt, so aus meiner persönlichen Erfahrung, aus den Erfahrungen meiner Freunde, vieler, vieler Seelsorgegespräche, es gibt da so ein paar Klassiker, die anscheinend viele Menschen betreffen. Wie sieht es aus im Umgang mit deinem Nächsten? Dein Umgang mit deinen Kindern und deinem Partner? Lebe ich meine Rolle als Vater und Ehemann so, wie Gott sich das vorstellt? Wie sieht's aus mit unserem Umgang mit dem anderen Geschlecht? Wie gehen wir als Männer mit Frauen um und umgekehrt? Und zwar in Gedanken, in Worten und in Taten. Wie sieht's aus mit meiner tätigen Nächstenliebe? Wie oft bin ich mir selbst der Nächste? Wie sieht's aus mit... Könnt lange weiterreden, ich vermute, ihr wisst, was ich meine. Und das betrifft auch uns als Gemeinde. Auch hier gibt es solche Themen. Ich nenne mal drei kurze Beispiele. Wie gehen wir miteinander um? Ist unser Miteinander, unsere Gemeinschaft hier getragen von Liebe, von Annahme, von Vergebung? Oder haben wir uns manchmal als Lästerclub herausgestellt, der den anderen nicht auferbaut, sondern runtergezogen hat? Wir waren mehr Vandalen als Künstler, die wir hätten sein sollen. Wie echt war unsere Heiligkeit und wie viel haben wir anderen vorgespielt? Haben wir uns hier wohlgefühlt in unserem Hotel für Heilige? Oder waren wir doch, wie wir sein sollten, ein Hospital für Sünder? Und was hat es mit uns gemacht, als irgendjemand unsere schöne, heile, heilige Welt der Gemeinde gestört hat mit seinem anmaßenden Verhalten? Und wie viel Überheblichkeit war da? Wir, die tolle Christusgemeinde, die wächst, die Gemeindearbeit kann, die ein bisschen mitleidig oder auch verächtlich auf die anderen Gemeinschaften und Gemeinden, vielleicht auch auf die Kirche hier im Ort, herabgeblickt hat. Das Tolle ist, ich weiß nicht, ob es so ist. Ich bin neu, ich habe keine Ahnung, ich habe das alles nicht mitbekommen, ich habe jetzt nur mal geraten. Ja. Das müssen wir rausfinden. Wo waren die Punkte in unserer Gemeindegeschichte, in deinem Leben, wo du sagst, oh, wenn ich mich da erinnere, das passt nicht mit Jesus zusammen. Lasst uns schauen, wo der Hund begraben liegt oder lag. Und es ist mir ganz wichtig, es geht hier nicht um Selbstkasteiung oder darum, sich an unserem Versagen zu weiden. Überhaupt nicht. Für all das, was ich gerade aufgeführt habe, ist Jesus gestorben. Er hat diese Schuld ans Kreuz geheftet. Es ist erledigt, es ist vergeben. Aber wir müssen doch nicht so bleiben, wie wir sind. Wir dürfen uns verändern. Wir müssen nicht dieselben Fehler wieder und wieder und wieder machen. Jesus setzt uns frei, es in Zukunft besser zu machen. Und wenn es nicht klappt, ist er auch dafür gestorben. Also, lasst uns erinnern, auch wenn es vielleicht wehtut, da ehrlich zu werden. Aber es ist der Weg, um unsere Gegenwart und Zukunft besser, anders zu gestalten. Und wisst ihr was? Manchmal frage ich mich, wer ich bin. Wer bin ich, dass dieser Gott, der Geschichte mit und in meinem Leben geschrieben hat, was mit mir zu tun haben will? Ich frage mich, wer ich bin, dass dieser Gott, der perfekt ist, mit mir Sünder und Versager immer wieder neu anfängt. Ich frage mich, wer ich für Gott bin, dass er diese Wege der Erinnerung auf sich nimmt, um mir Zukunft zu geben. Wir hören jetzt ein Vortragslied, das genau diese Frage aufgreift. Who am I? Wer bin ich? Nutzt diese Zeit, genießt die Musik und vielleicht sagt ihr Jesus in einem stillen Gebet, woran ihr euch erinnern wollt. Amen.